jetzt warst du ja damals auch immer stärker, neben den Büchern immer stärker journalistisch unterwegs. Hast du keine Chance gehabt, auch mit den Chefs wie Seis Gates oder Palmer bei den Zugängen, die du hattest, ihnen zu erklären, warum du denkst, dass Internet wichtig ist?
Nein, Bill Gates bekehrst du nicht, das muss man schon sagen. Mhm. Bill Gates war schon sehr unbeweglich, damals zumindest, habe ich das so empfunden in Gesprächen, weil der wurde am liebsten... hatte der so einen Abfragekatalog und hat am liebsten über seine Produkte gesprochen, aber bekehren, nein.
Der Digisaurier Talk. Microsoft-Geschichten mit Christian Spanik und seinem Gast Jörg Schiep.
Jetzt freue ich mich wie Bolle. Ich habe ihn mitten bei der Arbeit erwischt und trotzdem hat er gesagt, ist in Ordnung, ich bin dabei. Ein Interview mit Jörg Schiep, mit dem Mann, den man früher den MS-DOS-Papst, später den Windows-Papst nannte, der aber nie bei der Kirche war, aber jetzt bei uns im Studio. Hallo Jörg, ich freue mich, dich zu sehen.
Ja, schön, dich wiederzusehen, Christian. Genau, schon lange her, aber uns verbinden da lange Bande, ne, die wir nicht haben fallen lassen.
Genau, und so soll das auch sein. Wir haben ja auch gemeinsam bestimmte Märkte irgendwann Stück für Stück aufgebohrt, jeder so in seiner Ecke. Ich am Anfang circa Amiga, du MS-DOS, und genau darüber wollen wir auch reden. Microsoft ist eines der Themen, die uns jetzt im Moment gerade sehr bewegen, wegen 50 Jahre, also Geburtstagsfest sozusagen. Und so ein Punkt, den ich mir überlegt hatte, als du gesagt hast, alles klar, ich bin dabei, war wirklich, ich meine, du hast ja ein Stück weit diesen Buchmarkt rund um MS-DOS überhaupt ein Stück weit entdeckt, aufgebohrt und groß gemacht. Irgendwie gab es einen Schlüsselmoment, wo du gewusst hast, ich mache das jetzt, und alle waren dagegen. Beim Amiga hatte ich solche Momente. Dr. Becker wollte nie ein Amiga-Buch haben. Wie war das bei dir?
Na, ich habe ja nicht mit MS-DOS angefangen. Ich habe ja vorher zu absurdesten Themenbücher geschrieben. Also CPM ist auch ein Betriebssystem, aber sogar zum Schneider CPC. Das war mal für 1,5 Jahre so ein Hype. Ein deutscher Computer, der sich ganz gut verkauft hat, weil er auch nicht so teuer war. Und da sogar noch speziell nur zum Diskettenlaufwerk. Dazu konnte man früher Bücher machen. Und ich war selber erstaunt, dass es sich verkauft hat. Aber in der Tat, dann, als ich dann ein Buch gemacht habe zu MS-DOS 3.1, glaube ich, das war mein erstes zu MS-DOS, muss man schon sagen, das hat wirklich nochmal in den Verkaufszahlen richtig nachgelegt. Und richtig, richtig hoch waren dann 5.0 und 6.0, weil das war dann auch die Zeit, wo PCs nicht mehr nur von Nerds oder so gekauft wurden, sondern so langsam, so wie der Amiga dann ja zwischenzeitlich auch, so ein Alltagsheimcomputer geworden ist. Also richtig große Verbreitung. Und ich kann deswegen gar nicht sagen, dass es da so ein Aha oder so ein Start gab. MS-DOS 3.1 war noch spezieller, so ein bisschen beschreiben, jeden Befehl und so weiter. Danach mit 5.0, 6.0 ist man schon eher in die Breite gegangen und man hat eher für die Anwender gedacht. Das war, glaube ich, der Unterschied. Das war da nicht mehr nur ein Handbuchersatz. Das waren die Bücher ja damals häufig, ein Handbuchersatz. Weil das kann man den Menschen heute gar nicht mehr so richtig nahe bringen. Aber in den 80er, 90er Jahren konnte man nicht alles im Internet nachgucken. Und es gab auch keine How-To-Videos auf YouTube. Da war man verdammt nochmal angewiesen auf gute Fachzeitschriften und auf gute Fachbücher. Und ich kann mich jedenfalls erinnern, dass der Zeitdruck brutal war. Denn wenn, sagen wir mal, ein neues MS-DOS auf den Markt gekommen ist und dann auch die ersten Computer mit dem MS-DOS auf den Markt gekommen sind, sagen wir mal mit der Version 5.0, dann mussten bitte sehr auch am selben Tag und nicht vorher, weil das war nicht erlaubt, aber natürlich am selben Tag mussten die Bücher im Handel sein. Und das war dann teilweise schon ein ganz schöne Fleißaufgabe, denn so 1000 Seiten schreiben sich nicht von alleine und oft haben wir ja sogar mehrere Bücher gleichzeitig veröffentlicht. Du lachst, weil du weißt, dass das so gewesen ist. Das war richtig, richtig anstrengend und zeitintensiv. Und es war aber immer schön, wenn es dann geklappt hat, weil das dann zu schaffen und rechtzeitig da zu sein und dann auch wirklich gute Stückzahlen zu verkaufen damals, das war schon großartig.
Ja, es wird auch immer schwieriger dann. Und ich habe gerade so überlegt, wir waren so ein bisschen wie damals das, was heute im letzten Jahrzehnt die Harry Potter Romane waren. Wenn die neuen kamen, standen die Leute schon an der Ladentüre und wollten das Buch mitnehmen, weil nämlich das neue DOS da war oder das neue Word oder was auch immer.
Ähnlich war das tatsächlich. Man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, für die damalige Zeit waren wir Influencer, ne? Also, oder? Ja. Also, ja. Also ich weiß wirklich und ich übertreibe da, glaube ich, nicht, wenn ich dir ging das wahrscheinlich ähnlich, auf der Cebit unterwegs war, da war man bekannt, verdammt nochmal.
Durch man die hatte Kommunen, Autogrammkarten.
Durch die Bücher. Ja, ja. Also ich musste auch nirgendwo eine Einladung. Wenn es dann abends eine Fete gab, da kam man einfach rein. Das war so ein bisschen Hollywood-Atmosphäre. Atemberaubend. Ja, und das nur mit Büchern. Übrigens habe ich da eine schöne Geschichte, wenn ich die mal erzählen darf. Ja. Kennst du Armin Rohde, den Schauspieler Armin Rohde?
Ja.
Ja. Ja, da war ich mit einer Kollegin, weil die so eine Kinokolumne gemacht hat, die war drehen und auf einer Pressepremiere, und da war Armin Rohde in dem Film. Mhm. Und irgendwann sieht er mich und ruft, Jörg, Jörg, ja, und war total aus dem Häuschen und hat seine Frau hergeholt und so weiter. Und ich habe gedacht, verkehrte Welt, ja, ich meine, hier ein Filmstar, ja, also ein deutscher Filmstar, und der freut sich wie Bolle, dass er den Kolumnisten und den Buchautor, und das war schon nicht mehr die Hochzeit, treffen konnte. Und das hat zu einer Freundschaft geführt. Wir sind heute noch eng verbündelt und sehen uns regelmäßig. So ist das tatsächlich gewesen damals. Also glaub, ohne YouTube konnte man erfolgreich sein.
Wir kriegten damals, glaube ich, viele Kontakte, die wir im Leben uns nie erträumt hätten. Also der Vorteil dessen, was du gerade schreibst, war genau das. Ich hatte so ein ähnliches Erlebnis. In dem Fall, ich habe damals viel ZDF-Morgenmagazin gemacht und krieg dann irgendwann auf dem Rückflug als wir gelandet waren in München wieder, einen Anruf, und da war Gunter Sachs dran, der einen PC hatte und sich nicht auskannte. Also ich habe sie da heute Morgen gesehen, sie machen das gut, ich möchte gerne, dass wir uns mal treffen.
So, dann, also, Nizza, oder?
Ja, es war sehr witzig, wirklich sehr witzig irgendwie. Und solche Sachen sind passiert, damals querbeet. Der andere Teil war, wenn du auf einer Fete warst und du wolltest eigentlich privat da sein, war es besser, du hast nicht gesagt.
Das ist schlimmer als Arzt zu sein.
Ja, genau, das war schlimmer als Arzt zu sein. Du konntest nicht sagen, ich mache Computer, weil die Leute sagten, oh gut, ich habe folgendes Problem. Und dann bist du plötzlich den ganzen Abend da gesessen und hast nichts mehr zu trinken und nichts mehr zu essen gekriegt, sondern mit jemandem sich unterhalten, der ein Computerproblem hatte.
Ich kann da auch.
Dummerweise, mit der gewissen Bekanntheit musstest du halt das sagen.
Ich kann da auch eine unglaubliche Geschichte erzählen. Das ist wirklich unfassbar. Da war ich im Komödchen in Düsseldorf. Das ist so Kabarett, ne, politisches Kabarett. Mhm. Dann war die Pause und ich trinke was. Und dann kommt eine Frau auf mich zu und sagt, Sie sind doch der Jörg Schieb, ne? Und sagt, ja, ja. Und dann holt die ungelogen ein Blatt Papier aus der Jacke und hat ein D-Base-Problem oder irgendwie sowas ganz absurdes. Und ich frage mich, wieso hat die den Zettel da in der Tasche? Also nach dem Motto, vielleicht treffe ich mal jemanden, keine Ahnung. Und als hat sich dann Fragen aufgeschrieben. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ne? Ja, also das sind wirklich unglaubliche Sachen, die einem da passieren.
Geschichten, die das Leben schrieb. Man muss ja aber dazu sagen, damals war ja auch eine Zeit, also die Bücher, Fernsehen, du hast dann ja auch viel WDR gemacht. Also Fernsehen war einfach so ein Trigger. Und überhaupt, dass wir im Fernsehen auftreten durften, war ja schon irritierend genug in Wahrheit. Aber was ich auch noch erinnere, ist gerade bei den PC-Büchern, was wirklich so, die Leute gingen ja in einen Buchladen und kamen nicht mit einem Buch zu
uns,
die kamen drei und die kosteten alle 49, 59 oder 69 Mark.
Die waren teuer, ja, ja, genau.
Boah, aber eins reichte nicht, die hatten immer das Gefühl, ach, ich nehme das auch noch mit und die haben davor eine Stunde gestanden und geguckt, also es waren wirklich goldene Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes, aber bevor wir jetzt auf Microsoft zu sprechen kommen, spezifisch auch auf deine Erlebnisse mit Microsoft, wir haben ja sowohl du als auch wir für unterschiedliche Verlage gearbeitet. Bei dir war es Data Becker, Cybix war dann sehr stark. Bei Cybix hast du ja auch sehr stark auf diese Personenvermarktung gesetzt. Hast du das später jemals bereut?
Nein, im Gegenteil. Ich bin ja bei Data Becker dann weggegangen, weil ich da keinen Konsens finden konnte mit Achim Becker. Weil die haben ja die haben wirklich gute Auflagen gedruckt. Aber da stand ja nur klein oben Schieb, noch nicht mal der Vorname. Genau. Ja. Und ich war viel in Amerika natürlich, in den USA, auch weil ich oft bei Microsoft unter anderem war, da bin ich ein- und ausgegangen in der Zeit damals und habe halt gesehen, wie die das machen. Und die haben halt ja diese Tech-Autoren gehabt, diese Kolumnisten und so weiter. Das war hier damals noch nicht so. Mhm. Und ich habe gedacht, so musst du das auch machen, wenn du nach vorne kommen willst. Und habe mich dafür stark gemacht. Dann gab es erst diese Kolumne in der Chip, die ja, das war auch die erste, so im amerikanischen Stil. Und habe dann gesagt, ich möchte auch als Autor dafür gesehen werden, weil ich glaube, da profitieren alle davon. Der Verlag eigentlich, der Autor, auch auch die Leser und so weiter, wenn man weiß, was man kriegt. Aber darauf wollte sich Data Becker nicht einlassen. Das kann ich, glaube ich, sagen, ohne hier Geheimnisse zu verraten. Seibex, obwohl der kleinere Verlag damals schon. Und dann habe ich mit denen einen Vertrag gemacht, der so ausgesehen hat, dass das ein wichtiger Bestandteil vom Vertrag gewesen ist. Also personenbezogenes Marketing mit Bild auch auf dem Buchcover. Das war damals brandneu. War auch nicht unumstritten, aber es hat super funktioniert. Wir haben Kampagnen gemacht, sogar im Spiegel und so weiter. Wir haben richtig Geld in die Hand genommen und das hat die Auflagen richtig nach oben gezogen. Ich hatte nach einem Jahr dieselben Auflagen wie bei Data Becker. Aber eine ganz andere Wahrnehmung. Und das habe ich im Gegenteil nicht einen Moment bereut. Das hat einen ganz wichtigen Grundstein gelegt, um nochmal diese Popularität, die Bekanntheit, die Zuverlässigkeit und so weiter zu unterstreichen.
Ja. Das war damals Hans Nolden, oder? Bei Seibex.
Der war der Verlagsleiter, genau. Seibex ist ja eigentlich ein amerikanischer Verlag, aber geleitet von Rodney Sachs, ein Franzose. Ja. Der mit einer Deutschen verheiratet war oder ist und in Oakland, nördlich von San Francisco, lebte damals. Wir haben uns natürlich auch getroffen und das ist ein netter, schöner Verlag gewesen in San Francisco. Und das hat auch wiederum dazu geführt, dass die Bücher teilweise in alle möglichen Sprachen übersetzt wurden, was ich auch aufregend finde. Ne? Japanisch, Russisch, Thailändisch. Aber auch einige Bücher, das ist wirklich Eulen nach Athen tragen, einige Bücher auch ins Amerikanische. Ja. Und darauf bin ich sehr stolz, weil ich meine, erstmal hat man natürlich diese Sprachhemmnis, dann hat man noch den Zeitnachteil, aber die Qualität haben sie so sehr akzeptiert, dass sie sogar einige Bücher in den USA rausgebracht haben.
Und das war in deinem ja sehr, sehr umkämpften Markt ja auch wirklich eine besondere Leistung. Unsere Amiga-Bücher sind auch nach Amerika gegangen, aber es gab nicht viele Amiga-Bücher. Das heißt, die Amerikaner waren froh, dass sie Bücher dazu hatten irgendwie.
Zu DOS und Windows gab es auch nicht so schlecht. Mehr. Ja, ja, sicher, natürlich. Ja, ja, klar.
Also da hast du dich nochmal anders durchsetzen müssen in dem amerikanischen Markt damals, fand ich. Also als Autor und mit deinen Büchern. Was uns dann jetzt, wenn wir schon bei Amerika sind, irgendwie sagen, wie oft bist du in Redmond gewesen oder wie oft warst du bei Microsoft?
Also in Redmond bei Microsoft, ich habe es nicht genau durchgezählt, aber wenn ich jetzt mal schätzen darf, würde ich sagen 40, 50 Mal war ich bestimmt in Redmond. Ich kann mich da auch erinnern, dass ich da so oft war, auf diesem neuen Campus vor allem, dass ich mich da zumindest jetzt nicht mehr, aber damals so gut auskannte, dass ich wusste, in dem Gebäude ist das, in dem Gebäude ist das. Da war ich mal wieder drüben und da war dann eine neue Pressereferentin dabei, die sich da noch nicht auskannte. Da habe ich gesagt, nee, da musst du hin, da müssen wir hin. Und sehr lustig die Geschichte, Bill Gates, den habe ich natürlich auch sehr häufig getroffen und gesprochen, aber noch viel besser verstanden habe ich mich mit Steve Ballmer. Das war ja der Verkaufschef. So ein bulliger Typ, sehr lustig und mit dem kam ich sehr gut klar. Der hat mich immer, hey George, hat mich immer gerufen, wenn er mich gesehen hat. Also ich habe auch seine Nummer noch, heute noch. Und da habe ich gesagt, ach, wäre doch cool, wenn wir den morgen mal besuchen und wir ein Interview machen können. Also vergiss es, das musst du Wochen im Voraus machen. Sag ich, ach Quatsch, da habe ich dem eine Mail geschrieben und am nächsten Morgen saßen wir bei ihm und da hat sie nicht schlecht gestaunt. Also es war wirklich so, dass sie das auch gewertschätzt haben. Da ist jemand, der versteht, was DOS und Windows ausmacht, der macht was für uns, der macht das Ding verständlich. Die haben das sehr, 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 sehr gut unterstützt. Kann man sich heute so nicht mehr vorstellen. Heute wird natürlich alles per Internet verteilt und Videokonferenzen. Damals war das noch eine Vertrauenssache. Da wurde man halt Wochen vorher eingeladen. Dann hat man das gezeigt bekommen, hat mit den Entwicklern gesprochen, musste Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschreiben. Das war alles sehr, 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 sehr aufwendig. Ja, und hat aber auch Spaß gemacht.
Aber so wie du es gerade beschreibst, ist das ja auch immer eine Gratwanderung gewesen, damals in der Zeit sowieso. Eigentlich wollten die Journalisten und die Buchautoren dasselbe wie die Hersteller. Wir wollten eigentlich, dass die Leute das benutzen, weil wir ja durchaus noch eine Minderheit waren. Andererseits hatte diese Nähe natürlich auch immer ein Problem. Also wir mussten ja gucken, dass wir noch ein Stück Neutralität auch dabei halten. Wie hast du das gelöst für dich?
Na, damals war, also vor allem als ich die Bücher so intensiv geschrieben habe, war ich vor allem Buchautor und ein bisschen Journalist, sodass mich das nicht so sehr tangiert hat. Wenn du das so siehst, dann kauf keinen Artikel, so ungefähr. Ne? Außerdem haben wir ja dann doch mehr für Fachzeitschriften geschrieben und ich habe das nie als Abhängigkeit empfunden, weil ich kann das ja auch dokumentieren. Ich habe zum Beispiel als es ein Konkurrenzprodukt zu MS-DOS gegeben hat, das gab es eine Weile, das nannte sich DR-DOS von Digital Research. Das war sehr ähnlich. Dazu habe ich halt auch ein Buch gemacht. Die waren natürlich mega dankbar, dass ich das gemacht habe. Und ich habe gesagt, warum soll ich das denn nicht machen? Also denn das ist auch da, also helfen wir den Usern. Also ich habe mich immer als Vermittler für den User gesehen und habe auch Microsoft kritisiert, da wo es Kritik zu üben gab. Das mussten die halt wegatmen und das haben die auch. Das hat eigentlich nie ein wirkliches Problem gemacht. Ich habe ja nicht Geld von Microsoft bekommen dafür, dass ich denen irgendwas gemacht habe. Ich habe auch keine Werbung für sie gemacht, sondern ich habe Sachen für Menschen gemacht, die Microsoft-Produkte benutzen. Und das, glaube ich, ist schon noch ein Unterschied. Und so war das eigentlich nie ein wirklich großes Problem. Das war ab und zu mal ein Thema, das gebe ich zu, aber es war irgendwie nie ein großes Problem.
Also eine richtig ernsthafte, harte Auseinandersetzung mit Microsoft hattest du eigentlich dann nie, oder?
Nee, also es gab Dinge, die fanden sie nicht witzig, wenn man da mal wirklich was kritisiert hat, aber damit müssen sie nun klarkommen, wenn man journalistisch unterwegs ist oder auch wenn man ein Buch schreibt. Das ist vielleicht der Vorteil, wenn man erfolgreich ist mit Büchern, dann können sie einen ja nicht einfach so, oh, mit dem arbeiten wir nicht mehr. So weit wäre das ja nie gegangen. Ne? Und außerdem waren wir waren immer ehrlich miteinander, muss man sagen. Also das sind ja auch Menschen, die sind ja nicht bescheuert. Die wissen, wenn, das war ja zum Beispiel in der Zeit, als Microsoft nicht immer mit den feinsten Methoden seine Marktposition ausgeübt hat. Selbstverständlich haben wir das kritisiert. Selbstverständlich war das unter kartellrechtlichen Aspekten bedenklich. Natürlich fanden wir das nicht gut. Natürlich haben wir auf Datenschutz geachtet und so weiter. Das mussten die sich schon auch gefallen lassen. Und wenn man das fair macht und gut argumentiert, war das eigentlich auch nie ein Problem, meiner Erinnerung nach.
Als jemand, der nah dran war und trotzdem, das, wie du gerade beschreibst, diesen vernünftigen Abstand hielt, warst du ja ein Stück weit Botschafter in beide Richtungen. Du warst ein Stück weit Botschafter von Produkten Microsoft in Deutschland und umgedreht. Aber hast du ja wahrscheinlich auch versucht, die deutsche Sichtweise, die wahrscheinlich nicht immer ganz einfach für die zu verstehen war, mit nach Amerika zu nehmen. Gab es da kulturelle Unterschiede zu der Zeit, die so heftig waren, dass du sagst, wow, das war ganz schön schwierig?
Amerikanische Unternehmen, vor allem in der Zeit damals, waren schon immer sehr arrogant, dass sie nur die amerikanische Sichtweise sehen und auch die Sprache. Dann redeten, also dass sie überhaupt sich dazu herabgelassen haben, andere Sprachen, dann so Sprachversionen zu entwickeln, das war ja nicht von Anfang an so. Das nennen die ja Lokalisieren. Ne, du weißt das. Also so ein merkwürdiges Wort finde ich dafür. Ja, aber ich kann mich an eine witzige Sache erinnern, die hat aber jetzt, ich weiß gar nicht, ob das, das war glaube ich nicht MS-DOS und Windows, aber da war ich in den USA und dann haben die irgendwie so ein Multimedia-Produkt. Es gab so eine Zeit, wenn sich was bewegte, dann wurde das Multimedia-Produkt genannt. Da haben die irgendwie so ein Lernprogramm oder so eine Lerngeschichte für Kinder vorgestellt. Und ich kann mich erinnern, das war so ein grünes Männchen und das nannten die Sie. Ne? Da habe ich gesagt, Leute, habt ihr euch das gut überlegt? Weil Sie oder Sie im Französischen, sagt man das für das männliche Geschlechtsteil? Ja, das wussten die nicht, das hatten die nicht auf dem Radar. Also von ja, ich habe ihnen so ein bisschen das europäische Kulturgut näher gebracht und ich hoffe, sie haben rechtzeitig ihren Namen geändert, weil das hätte zu einem Lacher geführt in Frankreich.
Ja. Ja gut, es gab ja viele auch Versuche von Microsoft zu diversifizieren in eine große Richtung, von Wissensprodukten, eben also weg von Betriebssystemen.
Alles,
genau,
ja, das stimmt.
MSN und so. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen, als Microsoft versuchte, sich irgendwie, ich sag mal, neu zu erfinden und gleichzeitig am Anfang ja das Internet jetzt nicht ganz so ernst genommen hat?
Das stimmt. Also Microsoft hat zwei große Fehler begangen und das war auch mit einem Fehler von Steve Ballmer, muss man sagen, auch Bill Gates. Bill Gates hat die Dynamik vom Internet nicht von Anfang an verstanden. Er hat dann zwar irgendwann mal ein Buch geschrieben, Information at Your Fingertips, und so getan, als hätte er das erfunden. Ja, aber es hat eine Weile gedauert. Hat ja auch eine Weile gedauert, bis die mal einen Browser hatten und so. Also den Internet Explorer gab es erst relativ spät. Da gab es schon den Mozilla Browser und andere. Also aus damaliger Sicht hat es lange gedauert. Da mussten sie gezwungen werden. Und dann kamen sie auch mit diesem Microsoft Network. Das war ja dann so eine Alternative zu AOL und CompuServe. Das war auch gar nicht schlecht. Das war auch so ein Versuch, beide Welten noch miteinander zu verbinden. Kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Also, aber das haben sie lange Zeit schleifen lassen, ja. Und das andere, was sie haben lange Zeit schleifen lassen, ist die Mobilität, ne? Also die Smartphone. Ja. Also da sind sie auch erst sehr spät aufgesprungen. Und muss man ehrlicherweise sagen, das hat dann durch den Pinchai, der hat das anders verstanden und der hat dann den Switch geschafft. Der hat das Unternehmen neu aufgestellt, haben mehr auf Mobility und mehr auf Internet und mehr auf Online und dann kam auch Office 365 und überhaupt das alles Online First und so weiter. Der hat das verstanden und auch in die Kultur integriert, kann man sagen. Und mittlerweile, klar, ich meine, Hoster müssen sie sein und Serverbetriebssysteme und Cloud-Dienste und so weiter bis hin zu Artificial Intelligence. Da war Microsoft wieder schon sehr früh und sehr führend. Aber es gab so eine Zeit, da waren sie nicht ganz, ganz, ganz vorne technologisch. Vielleicht ein bisschen verwöhnt auch durch den Erfolg von, ich meine, Windows war halt auf jedem Computer drauf und Office war auch Standard. So richtig anstrengen mussten sie sich nicht. Ne? Das führt das dann dazu, dass man schon mal meint, man wäre unverzichtbar, aber keiner ist jetzt unverzichtbar.
Jetzt warst du ja damals auch immer stärker, neben den Büchern immer stärker journalistisch unterwegs. Hast du keine Chance gehabt, mit den Leuten dort vor Ort, auch mit den Chefs wie sei es Gates oder Palmer bei den Zugängen, die du hattest, ihnen zu erklären, warum du denkst, dass Internet wichtig ist, oder hast du am Anfang auch nicht ganz so schnell draufgesetzt?
Ich habe schon ziemlich schnell draufgesetzt. Ich kann mich sogar erinnern, dass es mich sehr viel Geld gekostet hat, weil es war in der Anfangszeit nicht einfach, ins Internet zu kommen. Ich kann mich erinnern, dass ich über so eine Mailbox in San Francisco, The Well, ja, so eine Kult-Mailbox, musste ich mich in San Francisco telefonisch einwählen und die haben mich dann ins Internet geleitet. Da hatte ich Telefonrechnungen von 1.500 Euro oder Mark damals pro Monat, abenteuerlich. Also das habe ich schon sehr früh ernst genommen, aber einen Bill Gates bekehrst du nicht, das muss man schon sagen. Ne? Bill Gates war schon sehr unbeweglich damals zumindest, habe ich das so empfunden in Gesprächen, weil der wurde am liebsten, hatte der so einen Abfragekatalog und hat am liebsten über seine Produkte gesprochen, aber bekehren, nein. Also Steve Ballmer schon eher, weil der etwas robuster gewesen. Mit dem ging das schon.
Also mit dem konnte man mehr Tacheles reden wahrscheinlich
einfach. Mit dem konnte man definitiv Tacheles reden und sagen, spinnst du oder so. Das wär mit dem Bill Gates nicht gegangen. Also Bill Gates mag geniale Ideen haben, aber ich habe damals zumindest nicht den Eindruck gehabt, dass er die gesellschaftliche Relevanz sieht und dass es die gesellschaftliche Relevanz ihn überhaupt interessiert. Das hat er dann ja später versucht, wieder gut zu machen.
Bei Steve Ballmer habe ich auch das Gefühl gehabt, immer wenn ich mit ihm zu tun hatte, also den konntest du angehen, der hat dann auch zurückgebeifert. Das heißt also, wenn du irgendwas gesagt hast, dann kam er dir auch in demselben Ton oder heftiger zurück.
Wie ein
Footballer,
wollte
dann schon auch so, mal kurz auch antesten. Er wollte dann testen, ob du das jetzt stehst, was du gerade angefangen hast zu sagen. Aber er hat zumindest grundsätzlich zugehört. Das ist sicherlich richtig. Wobei, da muss man ja sagen, ob du jetzt Steve Jobs nimmst oder ob du Bill Gates nimmst. Im Zuhören, glaube ich, waren sie in Wirklichkeit, wenn sie sich nicht selbst da herangetastet haben gedanklich, war das einfach nicht ihr Ding. Die hatten eine Idee davon, wie die Welt sein muss und haben das dann abgeglichen mit Erlebnissen, weniger mit Gesprächen. Das ist so mein Eindruck gewesen.
Und ich glaube, von einem Deutschen lassen die sich im Silicon Valley, wenn sie nicht gerade
Investoren
sind, nicht gerne belehren.
Ne? Sag mal, wir kommen jetzt zu dem Punkt, der natürlich dann zwangsweise nach MS-DOS, wo wir noch irgendwie den schönen kleinen Prompt hatten, dazu kam, das war dann dieser Moment, wo sie anfingen mit der Grafik-Benutzeroberfläche auch. Du hast Digital Research schon genannt, da kam ja auch eine grafische Benutzeroberfläche her von denen, die hatten nicht nur das DA-DOS, die haben ja auch mit Grafik experimentiert, es gab schon andere Geräte, die Grafik hatten und dann kam Bill Gates. Wie war dieser Change für dich erstmal ganz persönlich? Plötzlich ist der Prompt weg. Wie war das für dich?
Das erste Windows, also das Windows 1.0, das war für mich noch nicht so richtig überzeugend. Also das war hatte ja auch nicht viel zu bieten, war auch schlechte Auflösung natürlich und langsam, hatte einen Taschenrechner und ein Solitärspiel und also so richtig erschloss sich das damals mir zumindest noch nicht. Das war auf dem Mac anders. Auf dem Mac hatte man ja auch keine Alternative, weil auf dem Mac war halt Benutzeroberfläche grafisch und das war besser durchdacht finde ich. Also ich hatte auch immer einen Mac, mit dem habe ich vor allem grafische Sachen gemacht, Bilder und so weiter gemacht, aber gearbeitet und geschrieben habe ich auf dem Windows-Rechner. Nee, das erste Windows war noch nicht gut. Das fing erst dann an, als Windows nicht nur eine Bedienoberfläche gewesen ist, sondern ein eigenes Betriebssystem. Also ab 3.1, glaube ich, war so, glaube ich, die Grenze, ne, wo es, oder wie war das noch? Nee, 3.1 war noch ein Aufsatz, 95 war Betriebssystem. Also ab 95 war es natürlich etwas anderes, weil da war es durchdacht und da waren auch Anwendungen wirklich sinnvoll möglich auf einer grafischen Benutzeroberfläche. Da ist es ja auch dann durchgestartet. Ich meine, Windows 95 war ja ein absoluter Durchbruch 1995, also vor 30 Jahren. Weil es bezahlbar war, weil es die Computer bedienbar gemacht hat, weil es auch Menschen dann angesprochen hat. So wie der Macintosh, nur eben günstiger, zumindest damals, weil es Leute angesprochen hat, die eben keine Befehle auswendig lernen wollten, sondern die einfach mit Klicken und Bedienen und so weiter. Das war schon ein Gamechanger. Davor war, würde ich sagen, hat Microsoft noch geübt.
Es kamen ja damals dann auch so Sachen dazu, wie dieses, ich nenne es mal Plug and Play. Wir nannten es in Wirklichkeit Plug and Pray, weil du nie genau wusstest, was passiert, wenn du irgendein Stück Hardware reingesteckt hast. Ja. Aber gerade bei den Notebooks und so war Windows 95 schon ein ziemlicher Changer. Da gab es dann diese PCMCIA-Karten, die wurden relativ gut erkannt, konntest relativ schnell damit Sachen machen. Das war, glaube ich, schon nochmal ein großer Schritt nach vorne, wobei sie damit Windows Vista auch nochmal einen ordentlichen Schritt zurück gemacht haben. Aber ist eine andere Geschichte. Nur wenn du dir das anguckst, für dich als Mensch, der ja Menschen beibringen sollte, wie man arbeitet mit so einem System. Fing da der Moment an, wo du erstens überlegt hast, wie lange brauchen die mich jetzt noch, wenn diese intuitiven Flächen kommen? Und zweitens, wie hast du es gemacht? Weil optisch etwas zu beschreiben, was ich grafisch vor mir sehe, ist ja ein Unterschied zu einem Befehlszeilensystem, um da Bücher zu machen.
Ja, das stimmt. Also ein Buch über MS-DOS war einfacher. Einfach alle Befehle, die es gibt, von A bis Z erklären zum Beispiel. Ne? Das ist zwar jetzt nicht kreativ, aber haben wir gemacht, ne? Weil es war ja auch ein Nachschlagewerk. Nicht nur, aber auch. Das geht bei Windows natürlich nicht. Ne? Wie du richtig sagst, man muss anders beschreiben. Und ja, diese Fragen habe ich mir gestellt und habe gedacht, irgendwann wird es wahrscheinlich so einfach, dass man mich nicht mehr braucht. Aber das sollte sich ja nicht als Wahrheit erweisen. Aber in der Tat habe ich da auch angefangen, weil sich das Thema ja erweitert hat, dann auch mehr journalistisch zu arbeiten, weil es weniger darum ging, wie klicke ich denn und wie mache ich denn, sondern ist das richtig, ist das falsch? Ethik spielte plötzlich eine Rolle, die gesamte die gesellschaftliche Verantwortung, Datenschutz und so weiter. Das waren ja alles Themen, die bis Windows 95 kein Thema waren. Natürlich kann man auch, ich weiß auch noch, dass ich einen Moment hatte, wo ich dachte, naja, also ich meine, die Bücher hatten ja 1000 Seiten. Irgendwann waren die Anwendungen, also sowohl die Betriebssysteme als auch die Programme, so umfangreich, dass man gar nicht mehr alles erklären konnte. Also das war ausgeschlossen. Also musste man sich da auch beschränken. Aber das war dann auch die Zeit, wo das Internet dann natürlich eine größere Rolle spielte. Und dann waren das plötzlich die Themen. Dann kam man nicht mehr auf die Idee. Also ich habe zu Windows, keine Ahnung, 2000 oder so kein Buch mehr gemacht. Also weil die Menschen dann da auch keine Anleitung mehr brauchten. Weil dann,
ja gut, dann kamen ja auch andere Quellen, die sie nutzen konnten.
Andere Quellen irgendwie. Und die Leute waren, dann war das auch nicht das erste Mal, dass sie einen Computer gesehen haben und. Dann gab es halt andere Themen, die wichtiger waren. Und das heißt, halt
ein Stück weit hat der Wechsel zum Grafischen im Lauf der Zeit dann auch deinen Wechsel autorenmäßig eingeläutet zu anderen Themen, eben den gesellschaftlich relevanteren Themen und diese Dinge. Ist das eigentlich passiert, oder?
Genau. Also ich meine, Windows 95 war insofern auch ein, will man sagen, Meilenstein, weil ich war damals tatsächlich zum ersten Mal im WDR-Fernsehen dann dazu. Vorher habe ich schon ein bisschen Radio gemacht. Aber das war so relevant, Windows 95, dass man sogar in einer Nachrichtensendung über Windows berichtet hat. Das war ja damals, ich kann mich erinnern, da war ich in den USA beim Launch. Das war ja noch mit so einem bekannten, ich weiß nicht, ob du auch da warst, aber das war mit so einem bekannten Fernseher, ein Nightlight-Talker, der Jay Leno, glaube ich, ne? Jay Leno war das. Und dann war das ja Ja, und da war das ja so, dass tatsächlich nachts um 0:01 die Läden da extra aufgemacht haben. Das ging damals in Deutschland noch nicht, aber um 0:01 die Läden aufgemacht haben und die Leute reingestürmt sind. Da, wir haben gedacht, das gibt's doch nicht, das ist doch undenkbar. Ja, das war noch, ich meine, bei Apple hat man es dann ja auch gesehen später, aber das war bei Windows 95 zum ersten Mal. Und ja, von daher war das wirklich ein kompletter Paradigmenwechsel. Und das hat sich bis Deutschland rumgesprochen. Und deswegen war ich da dann in der Aktuellen Stunde und habe mehrmals was zu Windows 95 erzählt, erklärt. Und das hat damals dem Frank Plasberg, den ja heute alle von Hard Aber Fair kennen, so gut gefallen, dass er gesagt hat, der Mann muss uns jetzt mehr erklären. Und da habe ich tatsächlich angefangen, so zu erklären, wie muss ein Multimedia-PC denn aussehen? Wie viel Speicher braucht man? Das waren Fragen, die man sich damals so gestellt hat und habe damit eigentlich nicht mehr aufgehört. Habe also seitdem jede Woche 30 Jahre lang immer erklärt, was man beachten sollte. Das hat mir geholfen, in diese breiten Medien zu kommen. Ja, richtig. Das war ja ungefähr die Zeit, wo du dann auch angefangen hast mit Dreisat und Morgenmagazin.
Ja, Dreisat hatten wir tatsächlich schon ein Stück früher irgendwie, aber was tatsächlich so war Windows 95 war, ich hatte das Glück durch Dreisat, dass ich im Sender schon verankert war, aber eben in Dreisat. Und richtig. Dann kam ja der Zeitpunkt, wo dann der damalige Programmdirektor, den ich noch kannte aus Kinder- und Jugendzeiten, für die ich ja zuerst gearbeitet habe beim ZDF, also Kinder- und Jugendredaktion, der hat dann dem damaligen Morgenmagazin-Redaktionsleiter Peter Frey gesagt, Mensch, das Computerthema, das könnte eigentlich auch was für euch sein. Und Peter Frey sagt dann im ersten Gespräch, wo ich in Berlin war, zu mir, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob es unsere Leute interessiert, aber wir probieren es halt mal. Und so wurde ich dann da in der Wirtschaftsecke geparkt. Da gab es ja nie eine Computerecke, sondern es gab die Wirtschaft und innerhalb der Wirtschaft war dann sozusagen dieser Aspekt und dann kamen die Hauptmoderatoren, weil sie auch Interesse dran hatten und haben dann das sozusagen übernommen, dann war es im normalen Programm und war nicht mehr der Ersatz für die Wirtschaft, wobei die Wirtschaftskollegen meistens diejenigen waren, mit denen ich vorbereitet habe und die Sachen ausbaldowert. Und bei Windows 95, da erinnere ich mich deshalb so gut dran, weil ich genau das hatte. Ich war da schon eine ganze Zeit lang im MoMA aktiv und dann kam eben Windows 95 und da habe ich dann eben auch einen Auftritt hingelegt und habe dann gesagt, was ich daran gut finde. Und es gab dann einen hausinternen Streit und zwar mit der Redaktion Wieso, weil der Günther Alt hat dann gesagt, also Legende. Windows 95 ist ganz schlecht und zwar nicht, weil das System schlecht ist, die Folgekosten.
So, nee,
Folgekosten. Also du musst alle Hardware aufrüsten, die Folgekosten sind so, ja, typisch, ja. Wieso, ne? Wir rechnen das jetzt mal durch und kommen dahinter. So. Und dann musste ich mich dann tatsächlich gegenüber diversen Redaktionschefs verantworten, warum ich das so gesagt habe. Ich habe das auch erklärt dann irgendwie. Das war dann auch 14 Tage später kein Thema mehr. Aber das war tatsächlich so ein Moment, der war echt, wo ich dachte, wow, jetzt habe ich mich aber irgendwo offensichtlich vergriffen irgendwie. Weil daran muss ich auch ganz ehrlich sagen, daran hatte ich erstmal nicht gedacht, weil ich, also damals hat keiner von uns über die nächste Hardware nachgedacht. Das ist natürlich real betrachtet falsch gewesen. Man hätte das tun müssen, aber wir haben halt alle immer neue Hardware da gehabt und was ausprobiert und so. Das ging ja gar nicht anders. Teilweise hast du ja die Rechner mitgekriegt zum Testen irgendwie. Also war das gar keine Diskussion. Aber der Kollege hat natürlich schon nicht ganz Unrecht. Aber Günther Alt und ich haben es super gut verstanden am Ende. Und ich habe dann öfter bei mir in der Sendung zu Gast gehabt. Also es war alles gut wieder.
Aber
es war eine lustige Phase irgendwie.
Wo du Günther Alt erwähnst, also ich kann mich erinnern, es gab also auch Windows 95, nee, Windows, ich weiß nicht, ob es 95 war, irgendwann hatte Microsoft ja eingeführt, dass man die Windows-Version aktivieren musste.
Ja, oh ja.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ne? Da gab es ganz viel, heute selbstverständlich in jeder Software, aber das haben die irgendwann eingeführt, um Raubkopien zu unterdrücken und da musste man irgendwie anrufen, man konnte einen Code eingeben, man konnte aber auch anrufen. Dann gab es ernsthaft Streit und Diskussionen über die Privatsphäre, weil man ja dann mitteilen muss, dass man, oh, ich benutze Windows und so weiter. Und da hat Günther Alt allen Ernstes empfohlen, in eine Telefonzelle zu gehen und von da aus telefonisch sein Windows zu aktivieren, damit man möglichst keine Rufnummer hinterlässt. Also das hatte schon absurde Züge. Ich hoffe, Günther Alt sieht zu und lacht heute drüber, aber ja, es ist typisch deutsch, ne, diese Aspekte zu übertreiben und das war tatsächlich in der Wieso-Sendung. Aber Günther Alt war der einzige. Ja, aber Günther Alt war der Einzige, muss man ja fairerweise sagen, der es halt in so einer breiten Sendung schon geschafft hat, die Themen immer wieder unterzubringen. Ja. Also von daher Hut ab.
Wobei interessant ja auch war, jetzt zur Ehrenrettung von Günter Alt, er hat natürlich erstens einen Aspekt genannt, den wir heute alle sehr valide finden, nämlich Datenschutz. Welche Daten übergebe ich, wenn ich ein Produkt nutze? Aber ein anderer Aspekt muss man auch ganz klar sehen. Günter Alt hat sehr früh erkannt, weil er eben Wieso gemacht hat, weil er in viel breiteren Medien unterwegs war, als wir am Anfang, du jetzt in WDR oder ich bei Dreisat, dass er erkannt hat, ich muss etwas Einfaches, Nachmachbares, ich muss etwas Klares, Eindeutiges sagen, also irgendwas, was die Leute einfach verstehen. Und diese Telefonzellengeschichte war so ein typisches Ding, das würde dir, keine Ahnung, wenn du dir eine Rede anhörst von Sascha Lobo auf der Republika, ja, da sind auch immer so solche Sachen drin, die so jeder sofort, ja, stimmt, da hat er aber recht, irgendwie so, wie die Folgekosten von Windows 95. Das heißt, die haben schon sehr früh erkannt, dass sie auch das popularisieren müssen, um überhaupt irgendwie den Leuten etwas mitzugeben, gerade in Deutschland, wo man ja gerne am Schluss eine Liste hat, was habe ich heute alles gelernt. Also das ist so ein Punkt im deutschsprachigen Bereich. Den hat er schon sehr gut erkannt.
Es ist Fernsehen und Fernsehen lebt auch von Dramaturgie und schönen Bildern. Mhm. Und so eine Telefonzelle macht natürlich was her, ne? Ist klar.
Genau, und es ist auch einfach ein Bild im Kopf, dass du nicht vergisst,
wie deswegen habe ich es nicht vergessen. Ich habe es nicht vergessen, weil es wirklich klasse war. Ja.
Aber wenn wir von Windows 95, dann der Change weg, wollen wir noch mal zu einer spezifischen Konstellation gehen, die, glaube ich, uns alle irgendwie bewegt hat. Als Windows kam, gab es ja durchaus auch den ein oder anderen, der in Cupertino saß und der eigentlich sagte, ihr habt bei uns geklaut, nämlich Apple. Apple sagte, das haben wir gemacht, wir erfunden, was zwar nicht stimmte, aber sie haben es zumindest so dargestellt und Microsoft hat das nur geklaut. Hast du diese Situation nah mitbekommen oder warst du auch nur Zuschauer?
Naja, es waren ja lange Zeit wirklich zwei, man kann schon sagen, verfeindete Lager. Ne? Entweder man war Windows-Benutzer oder Mac-Benutzer. Mhm. Die eine Gruppe war natürlich größer als die andere, aber das war eine Lebensphilosophie. Das war nicht einfach nur eine Produktentscheidung. und so hat man das halt gesehen. Das ist fast wie beim Fußballverein, so, ne? Und da gab's natürlich Geschichten. Oh, Windows ist unsicherer, was auch stimmte, ja, als Macintosh. Ja. Macintosh war natürlich immer viel teurer als Windows-Rechner. Mhm. Also so hat sich immer jeder was rausgepickt. Und ja, natürlich hat Apple definitiv vor Windows, vor Microsoft Benutzeroberflächen gehabt und Computer bedienbar gemacht mit Mauszeiger und Fenstern und so weiter. Keine Frage. Mhm. Aber erfunden hat es Apple eben auch nicht, jedenfalls nicht ganz ursächlich, sondern wir kennen alle die Geschichte, dass Steve Jobs das im Palo Alto bei Digital Research gesehen hat ich weiß gar nicht, ob da Geld geflossen ist oder so. Die hatten ja einen richtig schönen Think Tank und so typisch, heute wahrscheinlich undenkbar, weil eine gute Idee sofort einen Finanzier hätte. Aber damals wurden viele gute Ideen geboren, ja auch für die Maus, die ja ausgesehen hat wie so ein schubsbares Holzauto. Aber eben auch das Konzept und die Idee der grafischen Benutzeroberfläche. Und Steve Jobs wiederum ist eben der gewesen, der immer sehr früh erkannt hat, was sich verkaufen lässt, was den Menschen gefällt, was stylisch ist und hat daraus ein cooles Produkt gemacht. Ja, das hat Apple vor Microsoft gemacht, definitiv. Von daher kann man so ein bisschen Copycat, kann man sicher attestieren. Allerdings hat Microsoft Apple dann irgendwann auch den Arsch gerettet. Ne? Also Apple hat dann ja irgendwann, war so am Ende, das war ja, dann wurde Steve Jobs rausgeschmissen und dann war der Scully da von Pepsi Cola und dann hat das, ist es nicht unbedingt besser gelaufen bei Apple. Dann haben sie irgendwann zurückgeholt und ich glaube, es war nicht lange, nachdem sie ihn zurückgeholt haben, da hat er auf einer Konferenz gesagt, ich habe hier jemanden, mit dem arbeiten wir zusammen. Das war Bill Gates, der danach zu sehen war und der wurde erstmal von der Mac-Community natürlich ausgebuht. Aber der hat
irgendwie. Du wurdest zugeschaltet, das sah aus wie Big Brother irgendwie.
Ja, genau, im Hintergrund. Genau. Und der hat aber irgendwie 100-200 Millionen Dollar rübergeschoben. Ne? Das hat Apple das Leben gerettet, muss man sagen. Mhm. Es gab so Fehde, aber auch Microsoft hat irgendwann verstanden, wir brauchen auch eine gesunde Konkurrenz, weil das war auch die Zeit, wo Microsoft natürlich sich die Vorwürfe hat machen lassen müssen, zu Recht. wettbewerbs- und kartellrechtlich nicht immer mit sauberen Regeln zu spielen. Und da waren sie wirklich darauf bedacht, einen Konkurrenten brauchen wir aber und haben den halt am Leben erhalten. Ja,
also ein Kollege aus der Wirtschaft hat auch zu mir gesagt, also Microsoft musste fast Apple am Leben erhalten, weil wenn die weg gewesen wären, dann wären sie zerschlagen worden.
Ja, genau.
Genau,
das war keine Liebesentscheidung, das war eine Vernunftsentscheidung. Ja.
Genau, es war so eine Mischung und von beiden auch, also beide haben ja dann, sind über den Schatten gesprungen, sie haben ja ein wechselhaftes Verhältnis gehabt, wie man so allgemein hört, aber grundsätzlich und auch ich zum Teil mitgekriegt habe in Gesprächen auf Record sozusagen, aber ich glaube letztendlich, du hast schon recht, irgendwann war der eine für den anderen immer wieder wichtig und sei ja nur als Treiber, weil es die gab. Ich kann mich erinnern, als damals das Windows kam, haben wir Konrad Kujau, ich weiß nicht, ob der Name dir noch was sagt, das ist der Fälscher der Hitler-Tagebücher. Hatten wir eingeladen in eine Sendung von Neues damals, um als Fachexperte für Kopien, weil der extrem guter Kopist war, irgendwie auch von Malerstrukturen und so, gebeten zu sagen, ist das mit deiner Expertise, ist das eine Kopie oder ist es keine Kopie? Und das Urteil war vernichtend. Natürlich ist es eine Kopie irgendwie. War uns auch klar, dass das rauskam. Das war wieder so ein Telefonzellen-Moment. Ne? Also Kujau einzuladen, da musst du auch erstmal drauf kommen. Hat super funktioniert. Am Ende des Tages, muss man ganz konkret sagen, war irgendwas auch gut mit den Büchern. Kannst du dich erinnern, als dann so langsam, aber sicher man merkte, naja, jetzt wird es mit den großen Buchabteilungen immer kleiner, die Zahlen werden immer kleiner. Und was hat es dann für dich bedeutet? War das egal, weil du eh nicht mehr wolltest und andere Themen oder wie war das für dich?
Also es gab schon irgendwann auch das Bedürfnis von mir, weil das kann man sich wahrscheinlich gar nicht so recht vorstellen, aber wenn man so 1000 Seiten Schinken und davon etliche, ich habe ja 130 Bücher gemacht in meiner Karriere, nennen wir es mal. Das ist auch eine recht einsame Arbeit, ne? Sehr fleißorientiert und bum, bum, bum. Das ist auf Dauer dann auch nicht so richtig prickelnd, weil man nicht so viel Austausch hat, außer mit dem Lektor. Irgendwann war es auch mal gut, möchte ich sagen. Das wiederholt sich und so. Es kam dann aber auch gleichzeitig, dass dann die Absatzzahlen nicht mehr so gigantisch waren. Ich habe noch bei der Stiftung Warentest einen Ratgeber Internet gemacht. Mhm. Der ist noch bombig gelaufen, ein paar hunderttausende Auflage. Mhm. Also richtig gut. Aber dann lief es aber auch erkennbar langsam aus. Das war natürlich mit dem Internet. Das machte Informationen ganz anders verfügbar. Und da war ich dann eben auch journalistisch stärker unterwegs. Und dann habe ich noch eine Reihe betreut bei einem Schweizer Verlag. Und auch da in Kooperation mit der Stiftung Warentest, auch als Herausgeber, aber eben nicht mehr so aktiv als Autor. Und da waren die Auflagen noch okay, aber nicht mehr so gigantisch. Und dann ist es irgendwann mal ausgelaufen. Jetzt habe ich vergangenes Jahr nochmal zwei Bücher gemacht, aber weil ich es wollte, Ratgeber nicht, sondern Sachbücher. Einmal der Digitalschock über künstliche Intelligenz. Ja. Also ein Buch, wo ich weniger erkläre, wie man den Chatbot bedient, sondern auch die Frage, was macht das alles mit uns? Das hat schon sehr viel Freude gemacht. Und ein Buch Energiefresser Internet, weil man das auch nicht so oft thematisiert, wie viel Energie eigentlich Digitalisierung, auch insbesondere künstliche Intelligenz, verschlingt. Auch ein sehr interessantes Feld. Das sind klassische Sachbücher. Aber damit erreicht man heute leider, also mit Büchern erreicht man keine Menschen, die sich für Digitalisierung erreichen. Das muss man mit Videos, mit Online-Kursen und auf andere Art und Weise machen. Und das mache ich ja nun mal auch. Und das ist ja das Schöne heutzutage. Vielleicht kann man das ja auch mal verraten. Ich meine, wenn man ein Buch schreibt und ein Buch kostet 69 Mark oder Euro, als Autor kriegt man davon ja nur einen Bruchteil. Das sind 2-3 Euro. Der Rest geht ins gesamte System. Und das, ich hatte so einen Aha-Moment, wo ich gedacht habe, hör mal, ja, wenn du bei Amazon, am Anfang zumindest, wenn du bei Amazon, wenn ich mein eigenes Buch mit einem Affiliate-Link über Amazon verkauft habe, habe ich mehr für das Affiliate-Geschäft bekommen als Autorenhonorar. Da habe ich gedacht, das ist doch ein krankes System, oder? Derjenige, der am Ende der Kette nur den Verkauf anstößt, kriegt mehr als ich, der das Buch geschrieben hat. Das fand ich irgendwie crazy. Und das ist natürlich heute sehr viel schöner, weil man ja nun, wenn man kann und will, alles in der Hand haben kann. Man kann das eigene Marketing machen, man kann die Verpackung machen, man kann das selber verkaufen, hat dann aber auch die gesamte Wertschöpfung, selbstverständlich. natürlich. Das hat Vor- und Nachteile. Aber auf jeden Fall ist es fairer irgendwo. Ne? Du kannst entscheiden, ich hole mir jemanden dazu, der macht das Layout oder das Design oder den Vertrieb. Aber ich bin nicht gezwungen, das zu tun. Mhm. Das ist eine Befreiung irgendwo, die das Internet gebracht hat. Und das versuche ich zu nutzen.
Zumal man natürlich auch dazu sagen muss, dass ja auch viele der Verlage ihre Aufgabe, nämlich das wirklich zu vermarkten, gar nicht mehr gerecht werden, sondern darauf setzen, dass die Autoren das schon eh selber regeln. Das und dann kannst du auch gleich die Dinge anders lösen. Das ist
ja genau so ist es. Genau so
ist es. Ich kann mich erinnern, bei uns, als es war ja absehbar, dass irgendwann diese klassischen Buchzahlen nicht mehr so werden. Bei uns war dann ja eigentlich der Punkt, dass wir das große Glück hatten, dann die Aldi-Bücher zu machen. Also wer bei Aldi damals ein Computerbuch gekauft hat, das war ja eins von uns, da standen ja gar keine Autoren drauf, das war ein völliges White-Label-Ding. Aber das war völlig egal, weil die waren halt extrem günstig, die hatten eine ganz bestimmte Konzeption, die für Aldi gut verkäuflich war und da haben wir teilweise wirklich die Auflagen, also die Erfolgsraten dieser Bücher wurden in Stunden gemessen, nämlich wie viele Stunden braucht eine Filiale X, um diese geliefert bekommen hat, überhaupt zu verkaufen. Weil ein Teil von Aldi war ja immer die Konzeption der Verknappung. Also Verknappung ist jetzt sanft gesagt, weil unter einer Startauflage von 50.000 Stück pro Titel bist du überhaupt nicht reingegangen. Also das war die Startauflage. Und aber die wussten halt, wenn die jetzt weg sind, dann kommen die erst in x Wochen wieder. Und wir mussten völlig klar auch unterschreiben, dass wir wir werden diese Bücher nicht irgendwo nachdrucken. Das dürften wir nicht, sondern das war nur ein Aldi-Produkt. Wir haben es nur für Aldi gemacht, ging raus und da haben wir irrsinnige Stückzahlen verkauft. Das heißt, wir konnten damit auch diesen Zeitpunkt rauszögern, wo dann die Bücher einfach im normalen Bereich weniger liefen, haben ein Stück weit sicherlich auch mit dazu beigetragen durch diese Bücher, weil die ja viel günstiger waren als die anderen. Aber es war letztendlich dann auch ein Stück weit der einzige sinnvolle Weg, weil es wurde, wie du gesagt hast, Massenthema. Und das bringt mich zu meiner letzten Frage dann für diese Runde und ich hoffe, wir sehen uns bei Gelegenheit mal wieder in so einem Talk, nämlich dieser Wechsel von dieser Dominanz Wintel, Microsoft, Intel und Co. hin zu einer jetzt sich extrem veränderten Struktur. Google ist im Spiel, ganz andere Hersteller im Prozessorbereich, die wir überhaupt nicht auf dem Radar hatten, irgendwie, die jetzt aus dem Handy-Eck kommen oder so in den Dreh. Ist das etwas, wo du mit Sorge drauf blickst, mit Zuversicht oder mit dem Gedanken, Hauptsache ich finde mein Plätzchen da irgendwo dazwischen?
Ich glaube, Konzerne wie Google oder Meta, die sind so unvorstellbar viel größer als Microsoft es damals gewesen ist. Mhm. Und damals kam mir das schon gigantisch vor, weil man mit einem Bus über den Campus fahren konnte. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Diese Konzerne sind so riesig und gigantisch groß und mächtig und trotzdem sind sie verletzbar. Das sieht man ja, man ja jetzt bei KI. Ne? Wenn man da falsche Entscheidungen fällt, selbst wenn man so ein großer Konzern ist, kann einen das Kopf und Kragen kosten. Ja? Mhm. Und deswegen rudern die auch immer so schnell nach. Das finde ich das Interessante. Die rudern so schnell und korrigieren ihren Kurs, wenn sie sehen, da passiert irgendwas. Die Chinesen, die Chinesen fahren da gerade bei KI einen sehr interessanten Kurs, brutalen Kurs. Die Amerikaner versuchen zumindest Geld zu verdienen mit der KI. Die Chinesen sind mit KI mittlerweile auch sehr weit entwickelt. Das ist mit DeepSeek, war da, der DeepSeek-Moment war ein schönes Beispiel dafür. Aber es gibt ja noch andere, Quant und Kling AI für Videos und so weiter. Die sind alle umsonst oder weitgehend umsonst. Die sind teilweise sogar Open Source und großartig. Mhm. Und da fragt man sich, wie kann das sein? Und das kann ich dir erklären. Die chinesische Regierung gibt denen das Geld dafür, weil sie die Amerikaner zerstören wollen. Ja? Oder zumindest wollen sie ihnen in die Speichen grätschen, ne? Dass sie nicht ungehindert Weltherrschaft anstreben. Das ist Politik. Das ist keine Wirtschaft, das ist Politik. Ja. Die wollen das stören. Die wollen das stören, mindestens stören. Wer weiß, was sie noch alles damit vorhaben. Das muss man mitdenken. Mhm. Und das sollte uns als Europäern richtig Kummer bereiten, weil wir haben die Wahl, wenn du so möchtest, ich sag mal zwischen Pest und Cholera, die einen sind Turbokapitalisten und die anderen sind Menschenrechtsverachter und wir hängen dazwischen. Wir sollten uns weder vom einen noch vom anderen, so schön die einzelnen Angebote sind, sollten wir uns abhängig machen. Es ist unsere verdammte Pflicht, zumindest Alternativen zu entwickeln. Und das sage ich schon seit Jahren, bei den sozialen Netzwerken ist es zu spät, bei KI ist es noch nicht zu spät. Mhm. Wir können unmöglich, vor allem wenn wir jetzt auch sehen, dass die Bande nach USA nicht mehr so eng gespannt sind, wie sie es mal waren, weil ein unberechenbarer Mensch im Weißen Haus sitzt für 4 Jahre. Wir sehen ja, was er alles anrichtet. Man muss theoretisch mit der Möglichkeit leben, dass er sagt, what? Die wollen eine Digitalsteuer einführen, abschalten. Mhm. Ja, das ist denkbar. Ja, das wäre früher ein James Bond Roman gewesen, aber heute ist das eine denkbare Situation. Mhm. Und jetzt kann man sagen, wenn ich mal auf meine Fotos eine Woche nicht zugreifen kann, egal. Aber wenn wir von Firmen reden, von der gesamten Volkswirtschaft, die eben auf amerikanische Cloud-Dienste, KI und so weiter setzt, die vom Netz zu nehmen, wäre eine schiere Katastrophe. Das kostet uns wahrscheinlich jeden Tag Milliarden, das sieht man ja, wenn mal WhatsApp ausfällt oder so, was dann gleich los ist. Und das müssen wir uns klarer vor Augen führen und da einen Plan B haben. Mhm. Wir müssen eigene Lösungen, eigene Cloud-Systeme, eigene KI entwickeln, und die mindestens als Alternative haben, damit wir nicht vollständig abhängig sind. Nicht nur für den Worst Case, das abgeschaltet wird, auch was die Wertschöpfung anbelangt und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass das mittlerweile einigermaßen verstanden wurde. In Frankreich haben wir Mistral, das ist eine sehr, sehr schöne Open-Source-Lösung sogar, die auch datenschutzkonform arbeitet. Das ist ein Anfang. Wir haben Flux als bildgenerierende KI. Und in Europa sagt man ja jetzt hier 200 Milliarden zur Unterfütterung. Es tut sich was und das ist auch dringend notwendig, weil ansonsten ist das schlimmer als abhängig zu sein vom Gas. Ja, wenn man selber, weil KI wird so elementar überall in unseren Produktionsprozessen eine Rolle spielen, da sind wir abhängiger als von Öl oder Gas. Und das müssen wir begreifen und da müssen wir uns drauf vorbereiten.
Ich glaube gar nicht, dass es wichtig ist, abhängiger zu sein, wenn du dir anguckst, wie abhängig wir von solchen Infrastrukturprodukten sind. Öl, Gas, Wärme, Strom und eben auch KI. Sobald so ein System zum Infrastrukturprodukt unseres täglichen Lebens wird, dann fängt das Risiko an. Und weil du das Thema China beschrieben hast, das ist ja auch kein neues Konzept in China. Die haben, ich glaube, es war 2015, haben sie ja diesen Meilensteinplan beraten. Wo sind Bereiche, wo wir mindestens ganz vorne, wenn nicht führend sein wollen. Dazu zählte auch KI, also da haben sie eine Reihe von Elektromobilität. Und diese Pläne setzen die einfach um. Das heißt, man konnte das sehen. Aber auch da muss man sagen, dass man etwas sehen kann und wie man darauf reagiert, sind ja immer zwei Paar Schuhe, wenn man guckt. Apple hatte mal einen sehr schönen Film, der hieß Knowledge Navigator. Der ist ewig alt. Apple hat völlig klar gesagt, wo die hinwollen. Und wenn du dir den Film heute anguckst, mit dem Wissen, dass sie ein iPhone, ein iPad gemacht haben, all diese Dinge, dann kannst du sagen, die haben damals, ich glaube, der ist 80er, Mitte der 80er gewesen, dieser Film, die haben damals ein Konzept vorgestellt, was sie dann ganz konsequent gemacht haben. Hätten die anderen hingeguckt, wären in dieselbe Richtung gegangen, hätte es auch sein können, dass Microsoft ganz weit die Nase vorn gehabt hat. Haben sie aber nicht. So ist das manchmal im Leben.
Arroganz ist das, ne? Da sage ich immer.
Blindheit, Betriebsblindheit, Blindheit. Ganz viele Dinge. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, auch wir gucken ja meistens die Sendungen von den anderen Kollegen nicht, sondern nur immer den Kram, mit dem wir selbst zu tun haben. Also insofern muss man sich an die eigene Nase fassen. Aber wichtig ist, wenn man das gemacht hat, dann über den Tellerrand rausschauen. Das ist ganz sicherlich bei dir gegeben, weil ich weiß, was du alles noch vorhast. Und darüber werden wir bei Gelegenheit auch nochmal reden.
Die Zitrone ist noch nicht ausgepresst, ne? Genau,
da geht's noch. Nein, ist sie nicht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
Danke dir auch. Tschüss.